Willkommen zu gemütlich Nachsitzen aus Mallorca. Neben mir ist Herr Bergmann. Hello.
Hallo, hallo. Ich habe sofort das Gefühl, ich habe zum ersten Mal einen Podcast aufzunehmen. Das ist ganz eigenartig, sobald die Kameras laufen. Ich fühle mich so beobachtet.
Special-Folge. Also wer jetzt gerade hier auf Spotify, iTunes oder wo auch immer zuhört, wir sitzen gerade am Pool hier auf Mallorca, eigentlich an der Podcast-Finca dran, an der Podcast-Finca 2.0. Belgi hat es geschafft, er ist zu Besuch bei mir und wir machen gerade sogar eine Videofolge. Also wenn ihr das Bild sehen wollt, das ist auf YouTube, aber ansonsten gibt es jetzt eine ganz normale Folge zu seinem Podcast hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte die Wahl. Ich habe gestern ja geschaut, ob ich nach Mallorca fliege. Eigentlich war mein Plan ursprünglich nach Russland zu fliegen, aber es gab keine Rückflüge mehr aus Moskau. Deswegen habe ich gedacht, besuche ich dich.
Wir wissen nicht, wir nehmen gerade am Samstag auf. Ja. Es gibt ja wirklich gerade große politische Bewegungen oder Bürgerkriegsbewegungen vielleicht sogar. Also deswegen, ich glaube, wenn die Folge am Montag rauskommt, sieht die Welt da vielleicht schon ganz anders aus. Welt gibt es nicht mehr.
Könnte der Joke dann meinst unpassend gewesen sein?
Vielleicht ist er dann unpassend.
Nehme ich noch eine Alternative vielleicht auf sonst. Dann kann im Schnitt einfach entschieden werden.
Montag. Ja. Ob wir noch irgendwas ändern. Nein, das ist alles jetzt live. Das ist, weißt du, diese Folge geht jetzt genau so raus, wie sie ist. So ist der Bergmann, wenn er hier einfach mal so laut spricht. Du bist gestern angereist.
Ich bin gestern angereist. Ja, genau. Hast du eine Frage?
Ja. Wie geht's dir jetzt hier? Wie gefällt's dir in unserem Haus?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich dir heute Morgen schon gesagt, Shani ist auch hinter der Kamera, es ist wirklich zu Gast bei Freunden. Anders kann ich es nicht sagen, um mal wirklich von 2006 das Motto der WM nochmal zu rezitieren. Es ist ein fantastisches Zimmer, also es hat absolute Hotel-5-Sterne-Qualität. Es gibt eine Klimaanlage, es wurde aufgeräumt, ich habe ein eigenes Bad.
Dir ist nicht aufgefallen, dass du keinen Nachttisch hast, dass du kein richtiges Licht hast? Dass
der 50-Zoll-Fernseher fehlt natürlich so ein bisschen, auf dem ich mich abends von 9 live ins Bett rieseln lasse. Aber guck mal, dann merkst du mal, was für eine Zeit ich liebe. 9 live gibt es, glaube ich, schon seit 15 Jahren nicht mehr. Und das ist trotzdem alte Gags. Ich muss anfangen, meine Gags langsam zu aktualisieren.
Aber eigentlich sind wir jetzt ja praktisch 9 live. Guck mal, bei 9 live werden immer die ganzen Produkte angepriesen. Jetzt hört man Podcast und zwischendurch kommen Belgi und Felix, die sagen hier, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, das ist der nice Dicer, den man
Das wäre schon soll. Geil, wenn wir einfach auch so einen Hotbutton hätten. Das war ja früher der heiße Scheiß eigentlich bei 9 Live. Kennst du die mit dem Hotbutton? Sagst du das noch was? Das war ja immer dieses Call-In, du konntest anrufen, aber es war ja ein großer Scam. Ich weiß nicht, ob es juristisch nachgewiesen wurde jetzt inzwischen, aber ich glaube, dass es ziemlich sicher Scam war, weil in der Regie natürlich jemand saß, der irgendwann gesagt hat, okay, jetzt lassen wir mal einen Zuschauer oder eine Zuschauerin rein.
Aha.
Aber hier diese Charaktere, die auch heute auf YouTube tatsächlich auch wieder berühmt sind, hier Max Schredin, glaube ich, heißt der, oder auch so irgendwie so ganz krasse neue Live-Koryphäe, da ist auch dieser berühmte Clip damals entstanden mit diesem Stirnlappen-Basilisk, kennst du das? Das waren immer so Hannebüchen, nennen sie ein Unterwassertier. Da sagt man ganz leicht, dann sind die ersten beiden Wörter, die geraten werden, Fisch und Hai. Und dann ist halt das dritte Wort plötzlich der Stirnlappenbasilisk, weißt du? Und
dann konnte man Geld gewinnen. Das war so ein Gewinnspiel. Man Geld gewinnen, ich dachte, Neun Live ist einfach nur hier immer Produkte verkaufen. Oder das war
nein, das ist Teleshopping. Neun Live war, es gab Quizzes, du konntest anrufen und bist halt dann irgendwann durchgekommen, musstest deine Antwort nehmen und konntest dann gewinnen. Aber die Antworten waren halt komplett, wie gesagt, Hanebüchen, Stirnlappen.
Und es war immer Scam, dass man überhaupt reinkommt. Das heißt, du hast immer so 1 Euro die Minute gezahlt oder so, eine D-Mark die Minute
50
gezahlt.
50 Cent pro Anruf quasi. Und der Scam besteht darin, dass es immer hieß, der Hotbutton. Der Hotbutton entscheidet darüber, wann irgendjemand in die Folge in die Show reingelassen wird. Und dieser Hotbutton, als wäre das irgendwie so eine KI, als wäre das Hell 9000 aus Space Odyssey. Aber in Wahrheit war es halt irgendwie so ein verkackter Praktikant oben in der Regie, der halt gesagt hat, so, jetzt haben wir 20.000 Euro eingenommen, jetzt drücke ich drauf. Damit dann irgendwie so eine Oma durchkam, die Leitung und meinte, Fox, weißt du, und dann rausgeschmissen
und war falsch raus mit dir.
Ja. Und er ist halt auch richtig ausgerastet. Es gibt richtige Compilations, wie diese Moderatoren auch ausflippen. Und
das kann nicht sein!
Ja, genau. Oder letztens wurde so ein Clip reingespült, wo dann irgendwie angeblich der Hausmeister reinkam und dann irgendein Praktikant, irgendein Kabelträger im Hintergrund halt damit diesem Moderator so diese Show abzieht. Ihr sollt jetzt mal Feierabend machen. Das war auch richtiges Kabaretttheater eigentlich, was da
vollzieht. Die wussten, dass die Leute verarschen, aber damit haben sie sich, um sich selbst damit auch wohlzufühlen, in ihrem Job haben sie die ganze Zeit das alles so ins Ironische gezogen.
Ja,
eigentlich genau das, was du immer machst.
Total, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ist natürlich die Frage, ob einen das trotzdem an der Himmelspforte, Knocking on Heaven's Door, sag ich mal, reinwäscht, ob man sich dadurch Absolution erkauft.
Glaubst du, dass wenn du ins Tod bist und irgendwie, sagen wir mal, du wirst irgendwie, keine Ahnung, implodierst auf einmal oder irgendwas, ne? Als ohne jetzt irgendwie einen aktuellen Kontext reinzubringen, aber sagen wir mal, du wirst auf einmal spontan implodieren und würdest irgendwie im Himmel ankommen. Mit deiner Seele. Glaubst du irgendwie, du hast so eine Seele, die ja irgendwann dann noch... Also gibt es ein nach dem Leben, ein Afterlife für dich?
Ich glaube nicht. Aber ich bin...
Gibt es irgendwas?
Ich weiß nicht. Ich bin ja Agnostiker, überzeugter.
Das heißt aber, du denkst, es könnte was geben.
Es könnte was geben, genau. deswegen, ich schließe es nicht vollständig aus, müsste mich aber jetzt in den nächsten 60 Lebensjahren nochmal ein bisschen überzeugen lassen, dass ich, also ich, weißt du, es ist mal so, ich sage mal, ich bin gläubig auf Bedarf, wenn ich es halt brauche, weißt du? Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ins Flugzeug steige.
Das geht aber den allermeisten so.
Genau, genau.
Manche brauchen es halt häufiger.
Dann gehe ich nochmal kurz irgendwie in den Kölner Dom und ein kleines Stoßgebet irgendwie Richtung German Wings, Eurowings, dass sie mich irgendwie heile. Was ich übrigens tatsächlich so einen Brauch habe, den ich immer mache, das sind zwei Sachen, wenn ich fliege, auch gestern. Wenn ich vom Gate ins Flugzeug reingehe, immer zweimal an den Rumpf klopfe ich, ja. Knock, knock.
Und weißt du, dass du damit eine Sollbruchstelle verursachst? Weil 300 Passagiere einsteigen und an die gleiche Stelle knock, knock machen, weißt du?
Ja gut, aber...
Da, weißt du was, wenn da auf einmal...
Aber die Kohlenstofffasern werden doch den Rumpf zusammenhalten, oder nicht?
Wenn das halt so ein Verbundstoff ist, ne, und sich bei viel Druck dann unterschiedlich ausdehnt, das ist genau die Schwäche von Verbundstoffen.
Ja gut, aber da gibt es ja Zertifikate und Regulierungen, die das dann alles irgendwie... Also da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher,
aber dass ich das sag eine dir, sichere Sache ist. Das ist so ein bisschen auch diese ganze Sicherheit, ganze Sicherheitsthema, das soll ja auch nur Fortschritt verhindern. Deswegen muss man auch manchmal da vielleicht
Stimmt,
mal ein paar Corner cutten.
Ja, ne? Das ist schon sehr altbacken.
Ja, gut, aber allgemein will ich mit dir überreden über deine Anreise, weil ich finde das eigentlich ganz lustig... Du bist zum allerersten Mal in längerer Zeit geflogen und du hast dich gefühlt, als ob du zum allerersten Mal fliegst. Also ich krieg morgens eine Nachricht von Belgien, schon eigentlich Tage vorher krieg ich eine Nachricht. Du hast noch ein paar Tipps zum Fliegen. Was
das stimmt überhaupt nicht. Die Frage habe ich überhaupt gar nicht gestellt.
Doch, hast du.
Nein, nein. Das ist
du hast es geschrieben.
Mal. Nein. Ich habe geschrieben, du als Profi, sag mir mal, wie lange ich vorher am Flughafen sein soll. Das war meine Frage.
Doch, du hast gesagt, ob ich ein paar Tipps habe.
Ja, find das mal heraus.
Ja, es ist
neu. Das stimmt nämlich leider nicht.
Ja, aber, weil Tier, du hast geschrieben, du bist doch Profi, wie früher sollte man dann am Flughafen sein, immer noch. Na, ich würde sagen, das war noch vorher. Du hast auf jeden Fall, hast du irgendwie sowas geschrieben.
Hab ich nicht.
Und dann habe ich das geträumt,
ja, das hast du geträumt,
dass ich dir Tipps geben muss, wie man fliegt.
Also ich bin ja schon ein paar Mal geflogen, so ist es nicht, aber das war wirklich, als wäre ich mich wie ein kleines Kind gefühlt. Ich glaube, es ist auch vor allem nach langer Zeit der erste Flug, den ich komplett alleine bestritten habe. Deswegen ist vielleicht dieses Kindliche aus mir herausgestoßen, weil ich... Ich stand irgendwie in der falschen Schlange bei der Gepäckaufgabe und dann hatte ich halt auch diesmal kein Handgepäck. Eigentlich wollte ich komplettes Handgepäck mitnehmen, ich bin ja nur 5 Tage hier. Und dachte ich mir, oh, das Handgepäck, da musst du beim Security-Scheißer, Laptop, alles rausholen. Und das war mir zu stressig, ich hatte keinen Bock drauf. Deswegen dachte ich, ja komm, das nimmst du einfach deinen riesigen Koffer und packst da irgendwie die 4 Shirts rein und den Elektronikkram und natürlich die Schmuggelware, die ich für dich mitbringen sollte. Und
die wir übrigens gerade haben, ne? Wir haben gerade hier unsere Mikros, die inklusive dem Windschutz, die ich noch 3 Tage vorher zu Belgien bestellt habe, damit wir hier draußen einen echten Podcast aufnehmen können. Also wir probieren es gerade zum ersten Mal. Wir hoffen, dass das auch irgendwie technisch jetzt alles ganz gut funktioniert. Weil vielleicht machen wir es dann ja ab und zu mal häufiger, dass wir so ein bisschen Special-Folgen draußen machen. Ne? Können wir auch mal in Köln ja auch mal machen.
Ich sag mal, wenn es sein muss, komme ich natürlich sehr gerne einmal die Woche jetzt hier in Zukunft rum. hier in dieser furchtbaren.
Da musst du aber einmal die Woche fliegen. Ich weiß nicht, ob du das willst.
Ja, das kriege ich schon hin. Naja, und auf jeden Fall... soll ich das noch weiterziehen, die Geschichte?
Ja.
Oder? Ja, okay. Dann wurde ich eben bei der Gepäckaufgabe gefragt, ob ich elektronische Sachen im Koffer habe. Und natürlich die Hälfte bestand aus elektronischen Sachen, habe ich natürlich gesagt. Und dann meinte sie, das wusste ich überhaupt nicht, es dürfen keine Akkus in den Koffern sein. Und dann musste ich die Hälfte der Sachen da rausnehmen.
Du bist dann die Person, die vor mir beim Flughafen steht, in der Schlange. Und dann dachte ich, mach doch einfach mal schneller. Ich bin spät dran, ich muss meinen Koffer abgeben und Becky, oh, jetzt muss ich alles auspacken hier aus meinem
Koffer. Ja, aber eigentlich
war
ich genau noch 30 Sekunden vorher der du dann bist, der mich auch irgendwie so mit seiner Sonnenbrille da irgendwie im Schatten irgendwie steht und die anderen Leute belächelt, da, weil sie zum ersten Mal fliegen und irgendwie so aufgeregt sind. Ich bin natürlich schon Profi. Und dann muss ich wirklich mega peinlich meinen Koffer da vor allen Leuten aufmachen und meinen Scheiß da rausholen. Und dann musste ich halt die ganze Zeit mit meinem Laptop und irgendwie mit den Akkuladen.
Du weißt auch, dass die Mikros, die du hier gerade mitgeschickt schmuggelt hast zu uns, da ist auch ein Akku drin, ne? Die hast du aber im Koffer gelassen.
Nee. Da habe ich dann, weil ich ja gemerkt habe, was mir blüht, wenn ich jetzt noch mehr gestehe, sage ich mal.
Weil Bergi hatte keinen Rucksack mit, nichts handgepäckmäßig. Ja. Das heißt, er ist dann mit seinem Laptop in der Hand die ganze Zeit durch den Flughafen gelaufen, im Flugzeug. Hast du die ganze Zeit den Laptop so in der Hand gehabt? Ja. Stell dir vor, du hast auch noch die Mikros da dazu gehabt.
Ja, furchtbar. Ja, und vor allem dieser Laptop, als ich dann im Flieger saß, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich natürlich mehr Beinfreiheit gebucht habe, weißt du? Der Podcast ermöglicht ja auch Luxus dieser Art. Und dann hatte ich aber keinen. Ich hatte einen normalen Platz und da saß ich wirklich, also ich hatte zum Thema Beinfreiheit.
Ja. Ich rutsche gerade hier ganz nah an mich ran.
So ungefähr. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin ja auch 1,95 groß, die Sitze gehen ungefähr bis hier. Das heißt, keine Rückenlehne und auch nicht die Möglichkeit, irgendwie sich halt zu bewegen. Und ich war auch irritiert, weil das Fenster so tief, also wenn ich aus dem Fenster gucken wollte, musste ich wirklich so gucken. Und ich habe halt die Stunden davor auch super wenig gepennt, weil ich bis 5 Uhr morgens mich, wir haben eben gerade drüber gesprochen schon, bis 5 Uhr morgens mir sowieso Todesangst gemacht habe durch diese ganze Titan-Geschichte. Ich hatte Angst, über das Meer zu fliegen und abzustürzen und dass mir dann Ähnliches blüht. Habe mich komplett kirre gemacht, wenig geschlafen und wollte im Flugzeug pennen. Und dann habe ich irgendwann für mich die richtige Position gefunden, dass ich halt irgendwie so saß und dann quasi so und so gegen den Sitz. Also ich habe wirklich versucht.
Du hast so geschlafen?
So habe ich geschlafen.
Mit ja, Kopf so nach vorne geneigt?
Genau, mit Kopf also völlig, völlig verschränkt. Und irgendwann bin ich wach geworden, bam, weil vor mir und hinter mir zwei Kinder, die zum ersten Mal geflogen sind, ja, und die ganze Zeit so ausgerastet sind. Und dann ging auch das nicht mehr. Und dann war ich pissed. So. Ich hatte auch noch nicht gefrühstückt. Das heißt, Hangry-Modus over 9000.
Ja.
Und dann habe ich mir aber natürlich ausgemalt, wie wird das sein? Ja, ich komme natürlich jetzt gleich an, Gepäckausgabe am Terminal und dann stehen da Shani und Felix mit so einem kleinen süßen Schild. Birgi, wie schön, dass du da bist. Und dann bin ich bei der Gepäckausgabe und dann kommt von Felix halt die Nachricht, ja, wir brauchen noch 25 Minuten. Und dann wurde ich richtig pissed. Dann bin ich, also, ist überhaupt nicht schlimm, das ist ja völlig in Ordnung, dass ihr zu spät kommt. Aber ich war halt, hat mich im falschen Moment erwischt, weißt du? Oh, und dann komme ich da raus, Mutterseelen alleine.
Ich muss erstmal sagen, wie es bei uns war.
Ja, bitte.
Also wir sind gerade hier. Am Haus und wir wussten ja, wann Birgi ankommt und ich habe auch schön Flight Tracker 24, weißt du, habe ich schön die ganze Zeit geguckt, wo dein Flug ist und habt ihr also gesehen, wie du über Paris geflogen bist, alles super, und dann hab Shani dann gesagt, okay, wir müssen demnächst dann mal los und so und Shani, was, er kommt jetzt schon, ich dachte erst abends, keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist und dann war es so, wir müssen erst aufräumen, dann haben wir angefangen irgendwie noch, okay, dann fangen wir angefangen irgendwie aufzuräumen, damit du schön hast, wenn du ankommst und hier.
Spaß.
Und dann war aber irgendwie so, dachte ich, okay, jetzt haben wir es auch langsam und ich so, okay, Shani, jetzt guck mal in den Himmel hier, ne? Da kommt er gerade. Also
und das stimmt ja wirklich.
Ich bin wirklich ja exakt hier rüber geflogen. Ja, ja. Exakt hier. Also auf Mallorca fliegen die Flugzeuge immer je nach Windrichtung so ein bisschen anders. Ne? Und manchmal kommen sie wirklich exakt über unser Haus. Also das ist kein Witz. Sie fliegen über uns rüber. Und da haben wir deine Maschine gesehen. Und das ist so, ich musste ja schon zweimal Shani vom Flughafen abholen. Das war auch mal so der Moment, okay, wenn er jetzt so rüberfliegt, dann losfahren. So, ne? Dann so mit, du musst ja dann noch, ne, manchmal dreht man noch hinten eine Runde und landen und Gepäck abholen, das dauert ja ein bisschen. Dann passt es ganz gut, wenn man von hier aus losfährt zum Flughafen. Ja, und tja, das Problem war aber nur, in dem Moment, das habe ich nicht zu Shani gesagt, hier ist das Flugzeug, sondern ich habe das Flugzeug gesehen und wollte Shani zeigen, guck, hier oben ist er schon, wir müssen dringend los. Shani?
Plötzlich merkt Felix, sie existiert gar nicht.
Existiert gar nicht mehr. Nee, dann höre ich so ein leises Plätschern. Dusche. Ist Shani einfach unter der Dusche, in dem Moment, wo du schon über uns rübergeflogen bist, sagt sie, ja, ich komme gleich. Dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, kommt sie gleich. Ich habe noch irgendwie Müll habe ich noch fertig gemacht und geholt. Dann dachte ich, können wir den noch gleich wegbringen, weil hier in Spanien musst du halt den Müll immer mitnehmen und irgendwo unten im Tal ist so eine Sammelstelle, wo du dann den Müll hinbringst. Mache ich das auch noch, stehe fertig am Auto und Shani immer noch macht dann irgendwelche neuen. Ich weiß nicht, was sie alles gemacht hat, aber sie wollte wirklich, sie hat dann gesagt, es ist wichtiger, dein erster Eindruck vom Haus hier. Das ist so, da kann ja alles versauen. Da muss alles hier picobello aussehen. Und da habe ich ihr gesagt, ja, aber wenn der allererste Eindruck beim Flughafen ist, dass wir zu spät kommen, bringt das alles nichts. Das ist viel schlimmer. Sie war trotzdem der Meinung, wir müssen erst noch weiter aufräumen. Also es hat dann noch länger gedauert. Wir haben noch länger aufgeräumt und ich glaube, du bist praktisch schon gelandet, da sind wir losgefahren.
Yeah.
Es war, aber damit ausnahmsweise, ich weiß, normalerweise ist meine Schuld, wenn ich irgendwie alles, was mit Zeiten zu tun hat. Deswegen, ich wollte dich überzeugen, dass ich dich pünktlich abhole. Es war mir wirklich wichtig. Shani sitzt gerade hinter der Kamera. Sie nickt nur, aber sie kann gerade nicht reden. Es ist, oder kannst du kurz sagen, stimmt es, was ich gerade erzählt habe?
Ja.
Mit dem Messer aber ja noch direkt da am Hals, dass du sagst. Oder ist das schon richtig gewesen?
Das ist schon richtig. Ich wusste nur nicht die Info, wie vorher schon gesagt, dass er mittags ankommt. Ich dachte abends und dann war auf einmal,
aber das bedeutet dann doch wieder, dass es ein kleines Missmanagement von deiner Seite aus gab, Felix.
Aber ich weiß nicht, wann ich jemals gesagt hätte, abends. Aber das Problem war, wir hätten es ja trotzdem locker geschafft. Aber Shani, warum wolltest du es so ultra gut hier aufräumen vorher? Es war ja schon aufgeräumt.
Also der Müll, der ist ein bisschen explodiert, dann musste gesaugt werden.
Das kann ich schon verstehen.
Wir hatten ja die Zimmer gestrichen bekommen. Das heißt, sein Zimmer war auch noch komplett die ganze, es war alles abgeklebt, das ganze Zimmer. Wir mussten erstmal die ganze Folie wegmachen, wir mussten das Bett auch wieder zurückschieben. Du wärst also eigentlich hier reingekommen, so wie Felix es geplant hat, in ein Zimmer, was gerade aussieht, als wäre der Maler gerade weggegangen. Ja. So sah dein Zimmer
aus. Ja, und war ja super spontan. Ich habe ja auch zwei Stunden vorher gesagt, dass ich komme.
Nee, aber danke, dass du trotzdem alles geholfen hast, noch sauber zu machen. Das hat auf jeden Fall im Endeffekt dazu geführt, dass wir ein bisschen spät waren. Und dann waren wir aber in der Autobahn, ne? Und wir haben dir geschrieben, jo, wir kommen jetzt ein bisschen später. Und deine Antwort war so, okay, Punkt, Punkt.
Nee. Sie war, Punkt, Punkt. Und das ist etwas, was ich niemals schreibe, weil ich einfach ein Freund der deutschen Sprache bin und auch bei WhatsApp mich einfach sehr, sehr gerne anständig verartikuliere. Und das war wirklich dann aber auch, dass du solltest wissen, dass ich pisst bin. Und ich wollte dir so wenig wie möglich Informationen geben, weil du hast dann geschrieben,
ist dein Gepäck schon da?
Ist dein Gepäck schon da, genau. Und dann habe ich natürlich geschrieben, ja, klar, ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen und sowas, aber
Ich habe geschrieben, freue mich, wenn wir dich gleich sehen, so ein Smiley mit den Sternen in den Augen, weißt du, immer so, yeah, ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen, Bergs Antwort, jo, Punkt, Punkt.
Ja, das war
wirklich, ich höre auch, ne, also Shani kann es bezeugen, ich war traurig im Auto. Ich war wirklich traurig im Auto. Ich dachte, Mann, ich freue mich voll, dass wir dich abholen und so. Und ich freue mich, dass du jetzt gleich da bist und dass wir dich jetzt gerade fahren, um dich abzuholen. Und du bist so, jo, 20 Minuten zu spät, also eigentlich kann ich auch gleich wieder umdrehen.
Ja, aber mal versetz dich mal rein, ist so ein bisschen, weißt du, wie, als wenn ich mit dem Fußball irgendwie nach dem Spiel warte, weißt du, dass mein Vater mich abholt und ich sitze allein im Regen. So habe ich mich ein bisschen gefühlt.
Ich komme da raus.
Und nein, ich überall das versoffene Drecksballermann-Pack, weißt du, das mir in den Ohren rumschreit und irgendwie versiffter Zigarettengeruch,
so
weißt du, da schon angesoffen.
Nicht am Palmerflug.
So komme ich da irgendwie raus, weißt du. Da war ich einfach.
Es gibt schöne Bänke, wo man in der Sonne chillen kann, mit Palmen. Das ist das erste Mal aufsaugen, das ist schönes spanische Wetter und so.
Nee, das.
Aber okay.
Aber das sind ja alte Kamellen. Lass uns doch nicht über die alten Kamellen reden. Jetzt sind wir hier gemeinsam, das ist das Einzige, was
die Stimmung hat sich gebessert, nachdem du Essen bekommen hast.
Das stimmt allerdings. Ich fand auch noch den Moment, mal ein bisschen auch so einen Blick hinter die Kulissen, die auch mal wieder ein bisschen die Maske vom Kopf zu reißen. Wir saßen dann im Auto und ich habe euch gerade mein Herz ausgeschüttet, dass ich, weil hier natürlich auch viel gefilmt wird, ich nicht nackt gefilmt werden möchte, weil mein Adoniskörper, an dem ich momentan arbeite, quasi, da mache ich
noch eine Arbeit halt ist.
Noch eine Arbeit ist, genau, und deswegen aber auch noch keine Spoiler, weil es natürlich eine große Präsentation geben wird, quasi. Bei der Mr. Olympia, so viel kann ich schon mal sagen. Veranstaltung 2024 werde ich dann meinen Körper quasi präsentieren. Gibt es auch noch Tickets und sowas für euch, könnt ihr dann gerne mit dabei sein. Und bis dahin halt erstmal Verbot, wie mein Körper aussieht, um einfach die Spannung aufrechtzuerhalten. Und als ich das so erzählte, haben wir uns nochmal unterhalten und dann meinte Felix so, ja, naja, aber wir gehen jetzt gleich mal was essen und das wird mega geil. Und ich dachte so, Felix, wieso redest du? Hä? Und es war sofort klar, Moment, wo ist die Kamera? Und dann lag die ganze Zeit auf dem Armaturenbrett eine Kamera, die nicht nur meine tiefsten Gefühle irgendwie aufgezeichnet hat, sondern auch einfach von dir dann zu hören, wie du plötzlich irgendwie so, also eine Konversation anmoderierst zu einem anderen Thema. Das fand ich so lustig. Und ist ja auch alles auf Video. Ihr werdet sehen.
Wenn ihr den Vlog seht, dann werdet ihr wissen, genau welche Stelle das war. Ich habe es auch noch nicht im Schnitt angeguckt, wie es da aussieht. Aber es ist halt wirklich so, ihr kennt uns ja aus dem Podcast jetzt, wie wir reden. Und auch im Podcast reden wir halt ein bisschen anders vielleicht als in echt. Ne? Ich würde sagen, das ist noch so ein Format, wo man sehr, sehr nah am echten Leben dran, also so wie man normal irgendwie mit Freunden, wie wir auch privat miteinander reden. Aber natürlich ist es trotzdem was anderes, wenn man ein Mikro in der Hand hat und ja auch weiß, man spricht mit, man spricht gerade mit Zuschauern oder wir sprechen zwar miteinander, aber im Wissen, dass es eine Zuschauerschaft gibt, ist ja ganz normal. Und im Podcast ist das, im YouTube-Video ist es das noch mehr, weil da ja auch geschnitten wird und weil ich da weiß, okay, der nächste Shot wird irgendwas in der Stadt sein beim Essen. So, ich wollte jetzt eben nicht, du bist gerade da, die ganze Zeit Kamera laufen lassen, aber ich brauche noch so einen Übergang einmal zum Richtung Essen. Das war so, wir fahren los und ich glaube, du hast gerade mit Shani die ganze Zeit gesprochen und dann war ich so, okay, und jetzt noch einmal diesen Übergang reinbringen. Dann zack. Aber ja, ist lustig. Ich bin mal gespannt, was die Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, dann zum YouTube-Video zu der Szene sagen.
Ey, auf jeden Fall. Das ist ja allgemein. Viele Leute sehen uns auch vielleicht zum allerersten Mal dann dadurch jetzt, weißt du.
Stimmt.
Die wissen ja, wie wir aussehen, halten uns für zwei Meter große Blondinen, die hier seit 60 Folgen vor dem Mikrofon sitzen und sehen jetzt...
Ich sehe deine gefärbten Haare.
Ja, das ist eigentlich auch eine. Das klingt so weird. Deine gefärbten Haare, als hätte ich es, als müsste ich es, als bräuchte ich es.
Du hast dir gedacht, das brauche ich, deswegen hast du ja mal gemacht.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin. Also, ja, es ist nicht das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Es ist eher. Shani hat mich gestern auch Ginger genannt. Das ist wirklich tatsächlich. Also nicht, dass das was Disputierliches wäre. Also ganz im Ernst. Also wirklich.
Also sie hat vor allem gesagt, es sieht aus, als ob du jetzt. Die gleiche Haarfarbe hätten. Weil meine Haare. Gehen ja auch im Sommer, wenn viel Sonne drauf kommt, so leicht ins Rötliche. Also dieses Straßenköter-Blond-mäßig und so leicht ins Rötliche.
Als würde ich dich jetzt nachmachen.
Ja.
Ist wieder so ein bisschen wie bei Coke TV damals, wo sie ja wollten, dass ich quasi Felix bei Verheben da auch die Haare leicht rot färben müssen.
Aber du warst gerade hier im Pool, also wir haben den Tag hier heute schon sehr gut genutzt. Wirklich so einen richtigen Runterkommen-Tag, ne? Sich selbst finden, hat Birgi gesagt hier. Schön. Wir haben gerade zu dritt auch mit Shani, die übrigens gerade die ganze Zeit auch die zweite Kamera macht. Vielen Dank dafür. Aber zusammen, mit dem Ball haben wir hier gespielt. Wir haben gelacht. Und du hast dann, was hast du gesagt, als wir hier im Pool waren? Du hast jetzt gedacht, komm, das ist jetzt nochmal Ansporn, um hier...
Ja, ich habe auf jeden Fall, also seit ich hier bin, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich definitiv auch eine Finca brauche auf Mallorca. Dann habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch die letzten 6 Jahre, ich sag mal, ich hätte mehr machen können, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte vielleicht mehr tun können. Und dass ich schon dachte, ach, vielleicht mache ich jetzt doch nochmal 3-4 Jahre Let's Plays. Das habe ich eigentlich so ein bisschen überlegt. Einfach raus damit.
Können wir dann Bad Wars spielen?
Wir können Bad Wars spielen. Ich mache aber auch Simulatoren. Ich mache auch Grußvideos für alle. Eigentlich so den kompletten Sellout. Den würde ich, aber natürlich mit Stil und auch Leidenschaft.
Ja.
So,
weißt du? Einfach wie bei einem neuen Live früher, mit der gewissen Ironie.
Mit der gewissen Ironie, ja. Ja, halte ich keine Woche durch, lass mir die Küche im Dorf. Aber, alternativ habe ich vielleicht überlegt, einfach auf illegalen Wegen. Also vielleicht einfach jetzt auch nochmal mit 33 zu schauen, bin ich denn moralisch wirklich so gefestigt, wie ich seit 33 Jahren glaube? Oder wäre es vielleicht auch möglich, keine Ahnung, so nochmal so ein Schneeballsystem an den Start zu bringen oder sowas.
MLM weißt du? Irgendwas.
Ja, genau. Ja, oder ja, du meinst Network Marketing.
Multilevel-Marketing.
Ja, ja, Multilevel, ja, ja.
Du hast Schneeball gesagt.
Ja, genau. Ja,
so Multilevel-Marketing ist, ist ja tatsächlich legal. Es ist immer so ganz knapp an der Grenze zum Illegalen. Aber genau.
Deswegen könnte ich es auch machen. Das wäre mit meinen Werten insofern noch vereinbar. Und ich glaube, es gibt genügend Klickvieh da draußen, auch unter den Zuhörern, die das problemlos mitmachen würden. Das beschneiden ja.
Ja, jetzt wird hier, jetzt hier Themenwechsel. Wohin geht das hier? Ich habe nochmal, wir haben gestern noch über was anderes gesprochen, nämlich was als Auto zu dir passen würde. Und da habe ich mich mal auch gespannt, was die Zuhörer denken. Und ich habe mir aber gedacht, ein alter Ford Mustang, da sehe ich dich. Wie du weißt, mit deinem wehenden Haar aus so einem alten so Fenster runtergekurbelt, Ellbogen raus. Und da sehe ich dich auch hier bei Mallorca cruisen.
Ja. Ja, genau, zusammen mit der Finca. Also es ist schon einiges am Budget, was ich ansammle.
Ich sehe dich, seh dich wirklich so sehr hier auf Mallorca eigentlich. Eigentlich bist du Prototyp auf Mallorca.
Ja.
Warum bist du in Köln und nicht auf Mallorca? Guck mal, letztes Jahr hast du mich überzeugt, jetzt versuche ich das andersrum.
Ja, ja. Ich sag mal so, ich habe vielleicht die eine oder andere finanzielle Entscheidung getroffen, die ich heute anders treffen würde. Ich habe mich übel verbrannt. Ich habe viel
Krypto,
in Krypto investiert, aber auch in, ich habe von KLS und sowas, habe ich die ganzen Fitness
Business Mindset.
Programme, genau, die Business Mindset und sowas habe ich alles investiert. Und ja, genau. Aber ich bin ja ein Freund von zweiten Chancen. Ich bin noch ein Freund von dritten und vierten Chancen und deswegen, ich werde mich ganz klar wieder zurückkämpfen. Ja,
aber ich sag mal so, jetzt von der, klar ist es auch eine finanzielle Frage, aber von der Miete, die du in Köln für deine Wohnung zahlst, gibt es auch hier nette Sachen auf Mallorca. Würdest du es potenziell schon in Erwägung ziehen oder sagst du, nee, also
sofort,
dauerhaft
natürlich.
Leben irgendwie Mallorca oder sowas?
Doch. Also,
ist ja so mit Sonnenbrille hier, wie du gerade hier sitzt. So,
natürlich.
Ja, in der so chill, in der Sonne. Ja. Dann weißt du, ein bisschen im Rotkäppchen, ein bisschen weitermachen.
Ja, natürlich,
so.
Mit so einem Ausblick. Also,
das ist offene Hemd, wirklich, du passt hier so perfekt rein.
Ja, vor allem auch noch mein Hut dazu, weißt du so, stimmt. Den ich noch dabei habe extra. Mein Wanderhut, wir wollen ja noch wandern gehen hier. Du hast hier einen fantastischen, riesigen Berg dazu gekauft. Und
ich weiß noch gar nicht, wie hoch der überhaupt ist.
Nee, genau.
Mal gucken.
Und da wollen wir mal langsteppen, vielleicht machen wir das ja auch noch. Ich hab sogar meine Canon Legria Vlog-Kamera dabei.
Echt?
Ja, vielleicht dokumentieren wir das ja dann quasi auch. Und du hast vor allem ja fantastische Ziegen und sowas auch hier. Das ist, die Bergziegen. Es ist, vorhin saßen wir hier entspannt den Podcast schon mal durchgescriptet und dann tauchten hier drei Ziegen
durchgescriptet.
Auf.
Wir haben gechillt. Haben
und
wir.
Dann, ja, also, weißt du, alle 30 Sekunden mal so ein kleiner Gag für die Konnoisseure. Weißt du? Und dann waren die Ziegen hier und das haben wir uns, das habe ich dich ja gefragt, da sind wir uns uneinig gewesen, dass es ja Tiere gibt, mir wurde damals gesagt vom Förster, als wir illegal Baumhäuser und sowas im Wald gebaut haben, vorsichtig, wenn Rehe oder sowas auftauchen, streichelt die nicht, weil wenn ihr die streichelt, stößt die Familie das Rehlitz, heißt es Rehkitz?
Rehkitz.
Das Rehkitz.
Bambi heißt
ab.
Das.
Und da hast du gesagt, das ist eine Urban Legend gewesen. Der Förster hat uns verarscht, kann man eigentlich so sagen. Und dass das nicht stimmt. Shani, hast du das schon mal gehört? Alles klar.
Shani
okay.
Ist auch nicht.
Okay, okay.
Aber ich hab irgendwas habe ich auch schon mal so gehört, ne? Dass wenn man irgendwelche Tiere irgendwie anfasst, dass dadurch dann der Geruch sich ändert. Und gerade wenn es irgendwie... Bei Schildkröten,
echt?
Die verlieren sonst den Panzer. Aber das ist nochmal eine andere Sache, ne? Ist auch bei Schmetterlingen oder so, darfst du auch nicht berühren, weil sie nicht mehr fliegen können oder irgendwie sowas. Gott. Zumindest ist das auch so, was Kindern erzählt wird. Ich weiß nicht, wie genau das stimmt, ob das einfach nur ist, damit die nicht angetatscht werden, weil dann potenziell der ganze Flügel rausgerissen wird von einem Kind. Oder ob wirklich die leichteste Berührung irgendwie dafür sorgt, dass da irgendwas, weiß ich, dass unsere Haut einen anderen pH-Wert hat als deren Haut und dann geht das irgendwie kaputt oder so. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein großes Tier wie ein Rehkitz, dass man das mit der Hand kurz streichelt und es dann so sehr anders riecht,
naja, doch,
dass die Eltern sagen, sorry, das war's.
Naja, wenn das
du bist nicht mehr mein Sohn.
Also ich weiß nicht, ob die so miteinander reden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch evolutionsbedingt natürlich, die ja schon seitdem sie mit uns
Menschen... Übrigens haben wir jetzt gerade im Flugzeug, so warst du über uns.
Ja, ja.
Kannst du es einmal filmen, Shani, kommst du da hin? Musst du mal versuchen, ob du das schaffst zu zeigen, weil genau so über uns rüber bist du geflogen.
Guck mal, wie lustig. Vielleicht, stell dir vor, da sitzt jetzt gerade jemand drin,
der gerade die Folge vorher.
Obama wir haben im Supermarkt. Einige Nachrichten bekommen, unter anderem auch Gianni hat das auch nochmal gebeichtet, dass sie unsere Folge im Flugzeug gehört hat. Und wir reden ja ab und an über Flugzeugabstürze und dergleichen. Und dass wir das bitte unterlassen sollen.
Oder immer Trigger Warning vorher noch
einmal. Genau. Nein, aber würde ja schon Sinn machen, dass Tiere des Schutzes wegen sich merken, okay, die Gerüche von Menschen bedeuten Gefahr und unser Territorium ist befleckt, wenn diese Gerüche dort sind und deswegen bedeutet das, weg hier, Schutzmaßnahmen.
Ja, aber doch nicht das Kind zurücklassen.
Der hat ja noch keine Emotionen, die sind noch nicht emotional an ihr Tier gebunden.
Doch. Also Rehkitze glaube ich schon, dass
das
die...
Doch,
hast du Bambi gesehen? Die weinen auch.
Habe ich tatsächlich, glaube ich, nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ist auch ein Film, der sehr alt ist und auch so ein bisschen, glaube ich, in der heutigen Zeit problematisch ist.
Wirklich?
Ich glaube ja. Das ist jetzt so einer von diesen alten Filmen, wo man heutzutage sagt, oh, warte mal.
Aber warum?
Ich weiß nicht mehr genau.
Was ist denn die Story von Bambi eigentlich? Also jeder weiß, dass Bambi stirbt, sorry für die, die es nicht wussten, aber...
Danke für den Spoiler.
Ja, aber was sind die restlichen 98 Minuten der Handlung?
Also ich weiß es auch nicht mehr, ich habe es als Kind aber gesehen, aber es gehört auf jeden Fall so zu diesen Filmen dazu, die man heutzutage, die man als Kind nicht wahrgenommen hat, das problematisch ist, wo man sagt, heute, das kannst du eigentlich nicht mehr zeigen. Zum einen, glaube ich, die Dramatik einfach schon, was überhaupt da passiert, so sag ich mal, als Kinderfilm, irgendwie die Eltern sterben. Ich glaube, die werden auch von einem Jäger gejagt, oder?
Ja. Aber da finde ich doch wesentlich härter, kennst du, also heftiges Kindheitstrauma. Über diese Tiere, die über den Fluss wollen, die wollen eigentlich von A nach B.
Ja.
Und dabei wird die Hälfte auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet. Also auch ein Zeichentrickfilm.
Das müssen wir einmal rausfinden.
Mach du mal kurz weiter. Bambi.
Wir haben gerade sehr viel Wind, wo ich nicht weiß, ob unser Mini-Windschutz hier drauf sozusagen den genug abhalten kann. Aber ich bin auch auf jeden Fall bei Bambi am Schauen. Das Problem ist, wenn er nach Bambi problematisch sucht, findest du nur, warum Bushido mal einen Bambi bekommen hat, zum Integrationspreis oder so.
Ja, natürlich.
Und dass das problematisch ist. Also muss man vielleicht auf die englische Variante wechseln.
Watership Down, unten am Fluss. Von 78.
Und was war da?
Ich will es jetzt nicht hier komplett durchlesen, aber in meiner Erinnerung ist es so, ein Haufen Tiere, alle möglichen Art, hier Hasen, Rehe und Wildschweine, was da halt noch im Wald so rumrennt. Und die wollen umsiedeln und müssen über so einen Fluss. Und auf dem Weg dahin werden die halt von den Menschen, aber auch von anderen Gefahren und sowas halt nacheinander dezimiert. Und ich habe in Erinnerung, dass das halt richtig brutal ist.
Und das war ein Kinderfilm?
Was heißt ein Kinderfilm? Aber vermutlich nicht. Vermutlich ist es so ein klassisches, mein Kind schreit, komm, pack's mal vor dem Fernsehmoment gewesen. Ich habe auch so eine Erinnerung, dass der halt dann so in so einem Zaun sich verfängt und dann platzt der Bauch von dem Rasen so
Hast du das geträumt oder war es wirklich so?
Ja, vielleicht auch die Hälfte jetzt dazu gedichtet. Aber es war schon sehr brutal.
Das passt aber auch zu Bambi, weil das ist eben auch bei Bambi so das Ding mit dem The problematic influence of Disney's Bambi. Bambi has had a pervasive influence on how Americans view nature and that might not be such a good thing. Und der Film ist tatsächlich wurde prämiert 1942, also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
Ja, das musst du dir mal... Das ist doch Disney, oder nicht?
Genau.
Ja, das sind, viele alte Disney-Filme, ja.
Und nee, es geht aber auch darum, dass es eben für, also was viel kritisiert wird, ist zum einen, dass es halt, wie brutal das ist, ja, also Bambis Mutter von einem Jäger wurde Bambis Mutter da getötet im Film. Und das siehst du als Kind. Und auch der Horrormaster Stephen King, der Autor, der selbst Horrorsachen schreibt, ne, der sagt, das hat ihm als Kind, ist das, was ihm am allermeisten gefürchtet hat, ist diese Szene, wovon er Albträume gehabt hat, dass Bambis Mutter eben gekillt wird. Und ansonsten ist aber auch wohl, dass es diese poetische Vision des Waldes mit Leben und sowas, dass das, was da dargestellt wird, problematisch ist. Weil so ist die Natur ist eben nicht so lieb immer.
Absolut. Ganz kurz, Watership Down, der von dem ich gerade erzählt habe, ist ab 6 Jahren. Deswegen vielleicht habe ich tatsächlich vielleicht noch mit irgendeinem anderen Film durcheinander gemischt oder so.
Das ist aber so ein Horrorfilm mit einem Kinderfilm.
Ja, aufgeplatzte Kadaver, glaube ich, gibt es da jetzt eher weniger. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Film.
Vielleicht ist auch gut, wenn Kinder so ein bisschen mal so sehen. Okay,
das wollte ich gerade sagen.
Wird die Mutter wird auch mal getötet.
Ja,
so.
Das genau. Das ist ja vor allem der Unterschied zwischen gutem Horror und billigem Horror. Bei Bambi ist es ja nicht besonders brutal. Also ich glaube, auch da gibt es mal irgendwie die Farbe Blut, die Farbe Rot, die da irgendwie so ein bisschen die Farben Blut, die da gezeigt wird. Aber du bist ja emotional so investiert, dadurch, dass du kannst mit dem Wald relaten, mit einem süßen, die sind auch vermenschlicht, werden die ein bisschen dargestellt, mit großen Augen. Ne? Und dass du dann halt dich das wirklich schockt, wenn diese Mutter stirbt, während du, wenn du einen Horrorfilm schaust, wo nonstop Leute irgendwie auf bestialische Art und Weise irgendwie abgeschlachtet werden, das vielleicht auch eklig ist, aber ja ein ganz anderer Horror, also gar kein psychologischer Horror. Deswegen macht mir beides aber Angst. Magst du Horrorfilme eigentlich?
Nee,
magst du auch gar nicht, ne?
Haben wir schon, auch schon mal
drüber gesprochen. Stimmt,
wirklich
ja.
Einfach nicht mein Ding. Weil ich denke, das ist einfach, das macht mir keinen Spaß, das zu gucken. Während des Guckens bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, also ich bin jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich Albträume davon normalerweise bekomme, aber es ist kein schönes Gefühl, das zu gucken. Und da sehe ich keinen Grund zu meiner Unterhaltung, etwas zu gucken, was mir gar nicht gefällt. Mhm. Nee, ich habe den Thrill nicht so dahinter. Ich glaube, eigentlich kommt der Thrill ja dahinter, dass man irgendwie Angst hat und dann ist alles doch nicht so schlimm und das schießt dann wieder Glückshormone aus und deswegen fühlt man sich irgendwie gut dabei. Aber das passiert bei mir nicht.
Ja, habe ich auch null. Also vor allem, ich glaube, bei mir ist einfach schlimm, ich hasse es, erschreckt zu werden. Also dieser Moment einfach zu wissen, ich konsumiere etwas, wohlwissend, dass es mich gleich erschrecken wird, das setzt mich so sehr unter Druck. Verstehe ich aber auch, also hält mich auch vor allem bei vielen anderen Sachen aus. Also ich habe selber halt super oft Freunde erschreckt, wenn die zu Besuch waren, so Licht ausgemacht, Halloween-Theme irgendwie angemacht und dann mit Michael Myers Maske rumgerannt und sowas. Und dann habe ich immer Angst gehabt, wenn ich auf Toilette zum Beispiel gegangen bin.
Dass du zurückerschrocken wirst.
Genau, dass ich zurückerschrocken werde. Und das hat dazu resultiert, dass ich teilweise 15 Minuten mich dann irgendwo nicht getraut habe rauszukommen, weil ich der festen Überzeugung war, ich wäre gleich erschreckt, bis ich irgendwie oben habe das nächste Bier aufgehen hören. Und gemerkt habe, da interessiert sich niemand gerade dafür, mich zu erschrecken.
Hast du das auch gedacht, als du hier warst, hier im Gästezimmer, ob du dann rausgehen kannst, hier, ob du erschrocken wirst, ob ich stundenlang hier warte, um dich zu erschrecken?
Nee.
Ich hätte halt wirklich stundenlang warten müssen. Weil ich sag mal so, ich bin heute auch nicht früh aufgestanden, aber so um 10.30 Uhr war ich da schon. Und da war auf jeden Fall bei dir auch, ich dachte, du bist längst wach, aber nein, noch kein Stück. Wann bist du aufgestanden, wann bist du raus aus dem Zimmer?
Um 13 Uhr bin ich aufgestanden. Ich muss aber dazu sagen, ich war auch schon um 9 Uhr wach. Ich bin auch vor allem um 5:30 schon wach geworden, habe mir hier den Sonnenuntergang angeschaut.
Ich hoffe, das war der Aufgang.
Ja.
Nicht der Untergang.
Nein. Es war der Sonnenaufgang.
Sonst ist irgendwas in Russland doch schiefgegangen.
Nein.
Das hat die Auswirkungen auf die Welt, die wir nicht haben.
Um Gottes Willen. Und hab dann noch versucht, im Halbschlaf so Bilder zu machen davon.
Ja.
Hab dann gemerkt, dass es auch wieder super scheiße aussieht und überhaupt nicht das einfängt, wie es wirklich aussieht. Hab dann aus Frust nochmal 4 Stunden mehr geschlafen und hab dann eigentlich darauf gewartet, dass ihr beide wach werdet, weil ich natürlich auch nicht jetzt hier alleine...
Und du hast auch wieder gedacht, wir stehen mit so einem Tablett mit Frühstück vor dir an der Tür, dann warst du so enttäuscht und schreibst nur, ja, guten Morgen.
Na komm, so pinnig bin ich jetzt auch nicht. Aber dass ich heute euch höre und dann quasi wie so das Kind, das wach wird, weißt du, den Eltern hinterher rennt. Weißt du, wie ich mir das vorgestellt?
Wir waren so leise, wir haben auch gar keine Musik, sonst machen wir immer Musik an, wir haben keine Musik angemacht, weil du noch geschlafen hast.
Bitte, Shani
hat
das.
Heute von ihrem neuen Song hat sie eine neue Version, neue Mixer, Mastering, wie es heißt, bekommen und wir haben das so auf dem Handy Lautsprecher so leise hier angehört, damit wir dich nicht wecken.
Nein, das ist aber so lieb von euch. Aber da natürlich, also hätte ich eher gebraucht, dass ihr, ich im Endeffekt, ich lag da oben, hab dann auch ab und an aus dem Fenster rausgeschaut, ob irgendjemand von euch hier ist. Und war halt niemand. Und es war alles so verlassen.
Da saßen wir die ganze Zeit.
So, genau, genau, genau. Und habe ich ja nicht gesehen. Und irgendwann habe ich dann am Handy, also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin auch erst um 3 oder so eingeschlafen, weil ich wieder bis 3 Uhr morgens mich irgendwie, es gab wieder neue Sachen über die Titan und sowas. Also das hat mich wirklich tief, das war wirklich wie ein Horrorfilm. Habe ich das aufgesogen, weil allgemein das Meer und sowas in mir auch also mir wirklich große Angst macht, muss ich schon sagen. Deswegen auch wirklich mit dem Flug hier abzustürzen. Also ja, alles gut gegangen. Aber genau, aufgewacht und dann habe ich erst durch Instagram und durch Shannys Instagram-Story, wie sie hier trainiert hat und sowas, gemerkt, Moment mal, die ist ja schon seit 4 Stunden wach. Das heißt, die müssen ja irgendwie... Und dann habe ich hier ganz in die Ecke so ein nacktes Bein hier unten gesehen und dann wurde mir klar, alright.
Hast du dich so aus dem Fenster so um die Ecke rumgeguckt
und
dann hast du so gesehen, da liegt jemand.
Und dann lagst du da und dann haben wir uns
stimmt,
getroffen.
Stimmt, dann war Shani war nämlich schon unterwegs, weil sie irgendwelche geheimen Vorbereitungen für meinen Geburtstag gemacht hat, weil wir nehmen heute am Samstag auf,
so,
morgen
ja, stimmt.
Sonntag Geburtstag, Montag heute die Folge, jetzt hatte ich schon Geburtstag. Also.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday. Wird trotzdem mitgesungen hier.
Do you.
Happy birthday.
Mr. President.
Ja, okay, das war's dann auch. Danke dafür. Ey, bringt das nicht Unglück, wenn man das zu früh macht?
Also ja, aber ist ja.
Dann solltest du nicht ins Flugzeug mit mir steigen.
Ja,
weil
aber
jetzt
ja
haben wir vielleicht Unglück bekommen.
Nein. Also, Moment mal, Vorsicht. Was? Im Flugzeug steigen?
Ja, aber ich sag mal so, ich fliege ja mit dir zusammen zurück, ne, damit du auch dieses Mal dann irgendwie alles hinbekommst und so weiter.
Ja.
Und das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Unglück haben, dann könnte sich das da ja auswirken.
Aber weißt du was? Das ist eben auch nochmal das irgendwie Eigenartige, dass ich das halt nur habe, wenn ich alleine fliege. Wenn wir am Mittwoch gemeinsam fliegen, dann denke ich mir, ja gut, sterbe ich jetzt, aber ja nicht alleine. Das ist der Unterschied.
Ist es dein einziges Problem, alleine zu sterben?
Ja, ich glaube schon. Alleine mit Fremden. Wobei, sobald ich im Flieger sitze, habe ich auch keine Angst. Dann sehe ich da, ach, der lacht und da ist noch ein Kind und sowas. Dann habe ich
ein Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Und alles,
genau. Aber wenn ich so weiß, so, wir sind gemeinsam da, dann macht mir, da habe ich keine Angst. Ich habe definitiv keine Angst vor unserem Rückflug am Mittwoch.
Sehr gut.
Ja.
Aber ja. Weißt du, mit der Titan hatte ich lange beschäftigt. Was hatte ich damit daran vor allem beschäftigt? Wir haben gestern schon mal kurz darüber gesprochen.
Yeah.
Warum ist das auf einmal so interessant? Ne? Jeden Tag gibt es Bootsunglücke und Menschen sterben im Meer. Und nochmal speziell, eigentlich sehr makaber, kurz vor dem Titan-Unglück gab es ein schweres, es ist ein Boot mit vielen Flüchtlingen, überladenes Boot irgendwie vor Griechenland untergegangen. Und da sind irgendwie über 100 Menschen sind vermisst oder sind gestorben im Endeffekt. Und das hat irgendwie Leute sehr, sehr viel weniger interessiert, als dass da 5 reiche Menschen irgendwo auf eine Joyride machen, ne? Also irgendwie ein bisschen Spaß haben wollen und irgendwie was zum Angeben vielleicht haben wollen vor ihren Freunden, dass sie einmal zur Titanic runtergetaucht sind. Und das interessiert auf einmal viel mehr und auch was für einen Aufwand getrieben wurde. Das sind ja 2 Komponente. Also einmal die Komponente der medialen Aufmerksamkeit auf dieses Thema, statt zum Beispiel auf Flüchtlingsthema und dann aber auch der Rettungsaufwand. Also was da auf einmal möglicher, was aus der ganzen Welt dann da diese Spezial-Tauchboote zum Beispiel und Tauchroboter wurden ja mit Flugzeugen dann von aus Großbritannien auch dann dahin gebracht. Also was für ein Millionenaufwand und wie viele Menschen und auch jede so eine Rettungsaktion auf hoher See ist ja auch gefährlich, ne?
Einfach, oh, hallo, ist ein kleiner Käfer hier gelandet.
Im Vlog auch schon mal übrigens. Vielleicht ist es der gleiche. Einfach so ein Käfer, der auf mir landet und
sich
so
nichts denkt.
Ich mache einen Podcast, was soll das?
Das krabbelt jetzt auch in. Du bleibst ja cool. Du bist entspannt.
Der wohnt ja, also ist länger schon hier als ich, deswegen würde ich mal sagen, hat der hier Right of Way.
Hey. Ich weiß nicht, ob es so viel damit zu tun hat, ob es jetzt Milliardäre waren oder nicht. Also ich glaube, dass die Reaktion, das Interesse ähnlich gewesen wäre, wenn es jetzt nur, keine Ahnung, in Anführungsstrichen 5 Forscher oder Forscherinnen gewesen
hast du
wären.
Ja, denke ich auch, das wäre das Gleiche.
Genau. Ansonsten...
Es macht sich nur besser, wenn man so sagt, 5 mehr reiche, das weiße, alte Männer.
Genau.
Was
wenn man
auch
da
gar nicht mal war, weil einer war Pakistaner.
So, 2 mit dem
also
Sohn.
Also sozusagen
zusammen.
Der Sohn und Vater, ja.
Deswegen, das hat mich gar nicht abgeholt. Aber klar, also, dass das Interesse da höher war, als jetzt bei dem Unglück, wenn wieder mal, muss man ja sagen, ein Schiff mit Flüchtlingen untergegangen ist. Fand ich ganz passend auch, was der Spiegel geschrieben hat, dass das natürlich auch eine Frage der Gewöhnung ist. Uns allen ist einfach bewusst, dass tagtäglich Menschen auf dem offenen Meer sterben. Und ich glaube, das kam es in Erinnerung, aber ich glaube, dass die erste Meldung damals darüber, als das Schiff mit vielen, vielen Menschen untergegangen ist, mich auch noch mehr getroffen hat. Aber wie bei so vielen Sachen, man gewöhnt sich daran. Und es ist irgendwie common knowledge, irgendwie, dass auf dem Meer Menschen sterben und unsere Regierungen nichts wirklich dagegen oder auch die EU nicht wirklich etwas dagegen tut. Während das eben wieder was Neues war. Wenn jetzt jeden Tag oder jede Woche ein U-Boot mit 5 Leuten untergehen würde, dann wird das auch nach dem 4. Mal nicht mehr diesen Impact haben. Also es ist immer so diese Faszination auch und dieser Schock, wenn etwas Neues, Tragisches passiert ist. Und ich finde, dass auch der Postillon und sowas wurde ja auch kritisiert, dass das immer wieder verglichen wurde. Haben wir ja auch gestern drüber gesprochen. Ich finde das trotzdem schon wichtig, dass alleine schon der Awareness wegen irgendwie so nochmal in Erinnerung zu rufen, in so einen Kontext zu setzen. Aber was mich am meisten dann immer stört, ist, wenn Leute sagen, ja, du darfst jetzt nicht irgendwie da mitfiebern, wenn du nicht gleichzeitig mit deinem eigenen Boot irgendwie aufs Meer fährst und dort Leute rettest irgendwie, weißt du? Also das
oder du darfst dich auch oder noch viel, viel simpler, darfst dich nicht dafür so sehr interessieren, wenn du dich nicht auch sehr genauso dafür interessierst, was im Mittelmeer irgendwie mit den Flüchtlingsbooten passiert ist. Ja, ich finde es auch genauso. Es ist einfach so, wir Menschen sind halt an neuen Sachen interessiert und das ist einfach menschlich, das ist normal und nicht jeder muss es, also unsere Gedanken müssen jetzt nicht auch noch perfekt sein, dass wir jetzt irgendwie das Mitgefühl genau perfekt aufteilen oder für die richtigen Menschen aufteilen. Es ist einfach okay, dass man sich dafür interessiert. Es ist auch, wird auch in verschiedenen, in dem Artikel, den ich gelesen habe, wurde so beschrieben, das ist halt wie der perfekte 5-Akt-Film, der da als Storyline halt war, weil es mit denen, dass du auch wusstest, es gibt ein Ende davon, ist jetzt ein bisschen makaber, so darüber zu sprechen, ne? Aber sozusagen, warum die Aufmerksamkeit so darauf war, man weiß, es gibt irgendwie diese, 96 Stunden Sauerstoff bis dahin ist da, dann gab es am nächsten Tag die Nachricht, man habe Klopfgeräusche gehört, hat sich herausgestellt, dass das irgendwas anderes gewesen sein muss. Und so hat es sich das dann alles eben so aufgebaut. Ne? Du hast halt genau diese 5 Menschen, was auch nicht irgendwie zu viele sind, wieder, dass es so nicht greifbar ist, dass sozusagen die ganze Tragödie, wie hunderte Menschen, irgendwie ist dann gar nicht mehr so greifbar, wie 5 einzelne Menschen mit Foto. Und ist, glaube ich, so traurig das vielleicht ist, aber so ist halt das, so sind wir Menschen, so denken wir. Und ich finde, da muss sich keiner Vorwürfe machen, der sich dann irgendwie dafür auf einmal interessiert, was da passiert und sich da weniger irgendwie Gedanken gemacht hat bei den Nachrichten von irgendwelchen Flüchtlingsbooten oder sonstigem. Ja, aber ich finde trotzdem krass, wieso wird so viel Aufwand gemacht, diese Menschen zu retten? Das ist auch makaber, das zu denken. Aber ich denke mir so, es ist eine minimale Chance, dieses U-Boot wiederzubekommen von Leuten, die privat, die haben ja 250.000 pro Person gezahlt, um da runterzugehen. Zumindest die Passagiere. Und haben ja auch, gab ja eklatante Sicherheitslücken. Wir haben im Anfang des Podcasts schon ein bisschen ja die Witze darüber nebenbei gemacht. Aber das Boot wurde von irgendeinem nachgemachten Xbox-Controller gesteuert. Ich habe jetzt auch wieder irgendwelche Sachen gesehen, dass irgendwie, also das ganze Ding ist ja aus Kohlefaser, das ist dasselbe Material, was wir auch im Rennsport viel benutzen, weil es sehr leicht ist. Mhm. Es ist aber vor allem auch sehr viel günstiger, als es mit Titan zu machen, wie halt sonst irgendwie mit den U-Booten da gemacht wird. Also wurden überall Abkürzungen genommen und so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen das, die Leute haben es aber mehr oder weniger in ihrer Freizeit gemacht, um irgendwas zu erleben und haben das Risiko billigend in Kauf genommen. Warum wird das Leben von anderen Menschen, nämlich von den Rettern, das, was ich gerade eben auch schon sagen wollte, so ist es ja nicht so, wenn du auf hoher See versuchst, irgendjemanden zu retten, ist auch potenziell immer sehr gefährlich, dass da dann was schief geht und da dann Menschen sterben. Ist so wie wenn ein Feuerwehrmann in ein brennendes Haus reingeht, so, und ist halt auch super gefährlich, dass den Rettern auch noch was passiert. Warum wird so ein großes Risiko eingegangen und aus der ganzen Welt irgendwie alles in Bewegung gesetzt und bei anderen, zum Beispiel im Mittelmeer, so wenig bis gar nichts?
Also ich glaube, dass auf jeden Fall das mediale Interesse da eine ganz große Rolle gespielt hat, dass der Druck so groß war, dass aus diese Menschen, ja genau, dass da irgendwie es ein Ergebnis geben muss, dass deswegen vielleicht immer mehr Leute genauso wie, warum, also vermutlich jetzt ein völlig hanebüchenes Beispiel ist, aber so erst, was mir gerade einfällt, so warum Leute nach Kriegssituationen, auch nach dem 11. September damals oder so, sich für die Army angemeldet haben, weißt du? Sondern ich glaube, es ist dann so dieses Bedürfnis, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was retten und deswegen mobilisieren sich alle, weißt du? Auch wieder, weil das irgendwie, wie du schon gesagt hast, ja auch sowas, so eine abgefahrene Geschichte ist, weißt du? Während wieder das auf dem Mittelmeer sowas, ja, schon so angekommen ist, weißt du? Und vielleicht auch, keine Ahnung, so dieses Gefühl, der Heldenreise, weißt du, dass man irgendwie sagt, wenn man es doch noch schafft, die zu retten, was für eine tolle Geschichte wäre das, die man vielleicht auch instrumentalisieren könnte. I don't know, ich gehe einfach alle möglichen Möglichkeiten jetzt gerade durch. Aber man muss ja auch sagen, dass ja auch sehr, sehr lange nichts passiert ist. Also es war ja tatsächlich erst gefühlt nach 2-3 Tagen wurden ja wirklich die brauchbaren Roboter losgeschickt, die dann auch am Meeresgrund.
Weil die dann überhaupt auch nicht vor Ort waren. Ne? Du musst ja erstmal so einen Roboter eben herfliegen. Zum Beispiel, ich glaube, aus Großbritannien wurde so ein Roboter dann hergeflogen. Ja. Und das Ganze hat ja vor der amerikanischen oder kanadischen Küste da stattgefunden. Und da musste die da irgendwo landen, da musste sie mit einem Schiff dann herbringen, zu Wasser lassen. Und im Endeffekt alles umsonst, weil das Ding zum Zeitpunkt, als es vermisst wurde, halt direkt schon implodiert war.
Wahrscheinlich,
Also davon ist ja, wovon ausgegangen wird, Trümmerfeld wurde gefunden und das Ding implodierte halt nicht, dann irgendwann erst später, nachdem es den Kontakt verloren hat. Ja, tragische Geschichte, aber.
Ja. Naja, okay.
Aber dann weißt du, dass du niemals in so einen Tauchboot steigst. Nee, das wäre jetzt auch meine
Frage in deine Richtung gewesen. Weil du bist ja wirklich von allen Menschen, die ich kenne, also von allen dreien, bist du wirklich der Angstloseste, würde ich mal sagen. Also gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde sich der Felix nicht trauen. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du, oder anders gefragt, wie stehst du grundsätzlich zum Meer? Hast du eine Faszination für das Meer? Wir haben im Podcast damals auch schon, bevor du wegfliegst, sagst du Bescheid. Über deine Nahtoderfahrung gesprochen, damals beim Surfen in Lombok war das, ne? Mit Cenk zusammen. Und deswegen, du magst das Meer schon. Gibt es irgendeine Komponente des Meeres, die dich einschüchtert, vor der du großen Respekt hast?
Ja, das ist einfach eine lebensfeindliche Umgebung ist, dass man als Mensch halt normal im Meer nicht überleben kann, weil du kannst halt nicht stehen. Du musst sozusagen dauerhaft irgendwie strampeln, um irgendwie überhaupt über Wasser zu bleiben. Sobald du Wellen hast, wird das Ganze noch mal fast unmöglicher. Du kriegst da kein Essen, kein nix hin. Und unter Wasser sowieso kannst du nicht überleben, weil du keinen Sauerstoff hast. Das alleine schon. Ich bin sozusagen ständig darüber bewusst, dass du hier gerade am Rande des... also du lebst gerade noch, aber es kann ganz schnell hier abkippen, wenn irgendwas schief geht. So. Ist natürlich jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie Angst am Strand, wo irgendwie das in direkter Umgebung ich stehen kann oder im Idealfall, wo ich stehen kann. Aber selbst am Strand, sagen wir mal, du schwimmst ein bisschen raus, ne, dass du schön deine Runden ziehen kannst und du kannst nicht stehen. Du kriegst einen Krampf. Es ist halt wirklich, ich bin mir sehr bewusst darüber, wie klein, verletzlich wir Menschen sind. Also unser Körper ist halt, es geht irgendwas schief, ne, und dann bist du vielleicht zu weit weg von irgendeiner Rettung, dann gehst du da unter. Und da bin ich mir, ich glaube, ich bin zwar vielleicht relativ, es sieht vielleicht nach außen manchmal furchtlos aus mit den Sachen, die ich mache, aber bei allem, was ich mache, schaue ich sehr genau auf das Risiko und schätze das, versuche so meine eigene Einschätzung, okay, passt das, bin ich bewusst dieses Risiko, bereit das Risiko einzugehen, dafür, dass es irgendwie zum Beispiel im Motorsport sehr, sehr cool ist und denke mir, okay, die Autos sind dafür aber auch sehr sicher, ich steige jetzt nicht in irgendeine Quatschkiste ein. Und dasselbe für mich auch bei U-Booten, würde ich mir zumindest einreden, aber ich glaube, das redet sich jeder ein, der jetzt sozusagen diese Story so ein bisschen mitbekommen hat und wie dieses Boot gebaut und aussah, dass er so, ich wäre ja nicht eingestiegen. Ich hätte es ja niemals, wäre ich Millionär, hätte ich mich ja irgendwie informiert darüber, was das ist oder so. Das hat man ja auch häufig gelesen. Weiß nicht, ob das, wenn man selbst in der Position ist, das wirklich auch so gemacht hätte, ist im Nachhinein immer leichter zu sagen. Aber ich würde von mir schon davon ausgehen, dass ich es dann nicht gemacht hätte. Ich bin aber auf der anderen Seite, bin ich U-Boot gefahren, als ich mal einen Dreh hatte. Habe ich auch ein YouTube-Video zu gemacht. Das war auch eine große Werbekampagne für ein Computerspiel damals. Für Sea of Thieves.
Ach.
Fürs Piratenspiel. Yeah. Und da war halt auf dem Meeresgrund war ein Schlüssel für einen Schatz. Und das war eine riesen Werbekampagne mit ganz vielen YouTubern. Und dann hatten wir ein ganz großes Schiff. Weil dann irgendwie kam halt die Agentur, die es ausgeführt hat, kam auf die Idee, ja, da müssen wir irgendwie, ne, Piratenschatz, so jetzt müssen wir müssen eine riesen Schatzsuche machen mit ganz vielen YouTubern, coole Idee. Und dann hat wahrscheinlich irgendwo im Kreativmeeting einer gesagt, das wir brauchen ein U-Boot.
Achso.
Und dann haben sie das dann gemacht, die müssen ein Millionenbudget für das ganze Ding gehabt haben, für diese Werbekampagne. Und haben dann einen Schatz vor Maltas Küste versteckt. Und wollten dann ein U-Boot, irgendwie brauchen sie natürlich für den Dreh. Du kannst aber nirgendwo ein U-Boot einfach so dir mieten. Also was haben sie gemacht? Sie haben eine riesige Luxusjacht gemietet, die ein eigenes U-Boot hat. Weil das könntest du chartern. Du könntest irgendwie für 2 Nächte so eine riesen Luxusjacht chartern. Wirklich eine größte Yacht, die größte Privatjacht, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Wie fast schon Kreuzfahrtschiff, so, nur dass es halt privat war. Die haben das ganze Ding gemietet, nur damit man das U-Boot benutzen kann.
Also, aber was ist das für ein U-Boot dann? So wie bei GTA?
Genau wie bei GTA. Es sieht exakt so aus wie bei GTA. Ich glaube, das ist so ein Standardmodell, was so Milliardäre auf ihre Yacht dann potenziell haben. Ja. Mit dieser großen, wie so ein Goldfischglas, weißt du? Das ist sozusagen so ein Halbkugel aus Glas, wo 3 Leute drin sitzen können, auf so Pilotensitze. Mhm. Von oben steigst du eigentlich so eine Luke, dann machst du das zu und dann hat es so diese seitlichen diese Propeller oder so, damit es sich so bewegen kann. Ja, und tauchst ab. Und das war schon...
Wie tief seid ihr gegangen?
Es waren Taucher unten, deswegen kann es nicht so ultra tief gewesen sein, weil Taucher unten, die das sozusagen gefilmt haben. Ne? Also waren auch noch Taucher mit riesen Equipment und Licht und sowas alles unten, die dann auf uns gewartet haben am Schatz, wie wir, und wir sind dann runtergetaucht damit und so. Es war eine crazy Kampagne. und dann, aber es sind coole Aufnahmen zumindest geworden.
Und ist zum Glück auch ein gutes Spiel
geworden. Und ist auch ein gutes Spiel, Sea of Thieves, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht 10 Meter oder so, auf jeden Fall schon ein Ohr, wir sind schon sehr tief. Also wir sehen es nicht irgendwie, dass du nur ganz kurz und dann bist du mal unter Wasser. Es war schon wirklich tief. Und
vor allem 10 Meter, das ist schon tief. Und 100 Meter sind richtig tief. Und dann denkst du dir, 4000 Meter, das ist komplett abgefahren. Ja. Also das geht immer noch in meinen Kopf nicht rein, ehrlich gesagt.
Aber, wie tief das ist, wenn du so irgendwie, wenn du irgendwie hier dich umguckst und dann diese Berge siehst. Wenn du überlegst, wie hoch sind diese Berge, dann sagen wir mal, der da hinten, vielleicht ist der 500 Meter hoch, eher weniger sogar, 400 Meter, oder vielleicht sind es sogar nur 300, ne? Oder der hier näher, das ist näher dran, der ist vielleicht 300 Meter hoch, ne? Wenn überhaupt, vielleicht sind es sogar nur 200 Meter hoch. Wenn du überlegst, das irgendwie, sagen wir mal 300, das mehr als 10 Mal. Ist schon, ne? Und dann liegt da so eine alte Titanic, liegt da.
Du merkst, ich bin wirklich, das beschäftigt mich sehr. Ich muss nochmal zwei Fragen dazu stellen, bevor wir gleich zu der Sea of Thieves Geschichte weitergehen. A, was passiert, also was mich auch mit am meisten halt schockiert hat, weil es natürlich dann auch so ein Kopfkino losgeht und diese Leute können auch gerne skippen, wenn es jetzt wie zu splatterig wird. Aber ich mich natürlich dann schon auch informiert habe darüber, was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn er, also was passiert mit einem U-Boot?
Du bist wieder bei der Titan, ja?
Ich bin natürlich wieder bei der Titan, ja. So, und man weiß ja inzwischen, dass das Ding, wenn es implodiert, so sehr zusammengequetscht wird. Ich hatte gelesen, dass das Wasser mit so einer Geschwindigkeit in dieses Boot eingedrungen ist, dass die Luft in den Millisekunden davor angefangen hat zu brennen. Du hast das, wie hast du es nochmal genannt?
Oder das ist heißer als, der Oberfläche der Sonne.
Ja, genau. Und dann.
Aber das liegt daran, dass sozusagen die, also im Boot ist ja Luft, ne, damit die Leute atmen können. Und Luft ist ja ein Gas, ist ja nicht flüssig oder eine Aggregatzustände, nicht fest, nicht flüssig, sondern ein Gas. Jetzt kommt Chemie, Felix, ja. Ich hoffe, dass ich es halbwegs korrekt erkläre als Laie so. Aber als Gas sind ja die Moleküle oder die einzelnen Bestandteile davon sind sozusagen ja weit auseinander. Im Wasser drumherum, ne, wenn du da auf diesen 3000 oder noch mehr Metern Tiefe bist, hast du ja diesen unendlichen Druck, weil das ganze Wasser, was über dir ist, das drückt ja auf dich. Ne? Also stellt euch vor, ihr seid irgendwie, ihr liegt irgendwo und auf euch liegen 10 Menschen drauf. So. So ein Druck ist halt, das ganze Wasser, was über euch ist, drückt sozusagen drauf. Und wenn dann irgendwo was kaputt geht, irgendwas bricht und das Wasser eindringt, dann drängt das sofort dieses ganze Wasser mit diesem ganzen Druck rein und verkleinert ja das, wo so die ganze Luft war, wird ganz, ganz stark komprimiert. Und alles, was ganz, ganz stark komprimiert ist, kennt man vielleicht vom Fahrrad aufpumpen. Ne, wenn du halt da Luft reinpumpst, dann wird das ja auch heiß. Und wenn du es rauslässt, andersrum wird es kalt. Vielleicht so ein Fahrradreifen, lässt Luft raus, dann wird es ja super eiskalt auf einmal. Und das Umgekehrte ist, dass es halt ganz, ganz heiß wird, wenn du es komprimierst. Also die ganze Luft, die da war, komprimierst du auf einen ganz engen Raum und das wird dann so unendlich heiß wie auf der Sonne. Und tatsächlich gibt es auch in der Tiefsee ein Tier, was damit jagt. Ist irgendwie so ein Shrimp, Pistol-Shrimp oder so heißt der. Der kann so schnell klappen mit seiner, dass er Schere. Das damit, ja, dass dabei, dass nur ein Mini-Bereich, aber dass damit das Wasser oder so klein komprimiert wird, dass da auch für eine ganz kurze Zeit Temperaturen von der Sonne entstehen können.
Was da noch schlummert unter dem Meer, ey, das ist doch Wahnsinn. Ich dachte auch ehrlich gesagt, bis vor, keine Ahnung, 5 Jahren, ist dieser Fisch mit dem Licht vorne dran.
Ja, das nur ein Spiel
dass das gibt. Nur ein Videospielcharakter ist.
Aber den gibt's wirklich.
Und plötzlich gibt es den wirklich, wie heißt der nochmal? Clownsfisch ist es, glaube ich, ne? Nee,
Angelfisch.
Angelfisch, Clownsfisch.
Ja, Clownsfisch ist auch Nemo. Ne?
Stimmt.
Das ist Nemo in Ruhe.
Ups, sorry.
Bei Nemo übrigens so, das sind alles nur, oh Gott. Ey, was ist denn das für ein Flugzeug? Yo, als ob du mit dem gekommen wärst. Stell dir mal vor, Maggie. Du wirst mit so einem Ultraleichtflugzeug kommen.
Da sehen wir uns nach wie vor, dass wir eigentlich so einen schönen Flugschein machen und dann cruisen wir über die Insel.
So ein Mini, für alle, die das gerade nur hören, so ein Mini-Flugzeug, ich glaube, es ist ein Ultraleichtflugzeug.
Das hat doch schon Cessna.
Das ist kleiner als ein Cessna, ja. Das sieht aus wie so ein Ultraleichtflugzeug. Fliegt hier gerade in sehr tiefer Höhe über, also wirkt, der fliegt jetzt hier so 50 Meter in Höhe über den Berg oben drüber, ne? Also es ist wirklich 50 Meter über den Berg rüber.
Warte mal, gucken wir, was schafft.
Und nicht, dass er noch runterdroppt, ne? Also
ja, doch,
der macht wirklich ein crazy Manöver hier. Ist,
Boah,
der fliegt echt krass. Guck mal, was für eine Kurve der jetzt da auch noch macht. Ich möchte eigentlich gerade gar nicht hingucken. Oha. Okay.
Alles gut gegangen. Noch.
Gott sei Dank nochmal gerade so.
Wer weiß, welches Vorstandsmitglied da gerade auf der Flucht vor der Polizei sagt, mich kriegt ihr nicht. Na gut, aber letzte Frage.
Wo waren wir gerade?
Wir waren gerade bei Nichts gegen Nemo. Und
ja, weil Nemo ist nämlich, bei Clownsfischen gibt es nur Männer und eine Frau. Und wenn die Frau stirbt oder so, dann wird einer der Männer zu Frauen. Also einer der Männer wird zu einer Frau dann. Und ist dann, auch wenn er davor sozusagen Mann war und ein fruchtbarer Mann war, wird dann zur Frau. Und dann sind die anderen Männer sozusagen alle rund um die Frau. Die Frau ist sozusagen King da, also die Königin. Und alle kümmern sich drum, ob es halt das Besondere ist, dass die halt ihr Geschlecht dann wechseln. Finde ich krass, dass das so geht. Stell dir mal vor, mein Mensch, Mann, ist so ein, dass es so ein natürlicher Prozess ist. Es ist immer so irgendwie, sag ich mal, es gibt so einen Stamm oder so mit einer Frau und alle anderen sind Männer. Und wenn die Frau irgendwie stirbt, dann irgendwie an Alter oder was auch immer, dann wird auf einmal einer der Männer, denkt sich, so, ich werde jetzt, oder passiert automatisch, wird dann, bildet sich um und wird zu einer Frau. Und obwohl er davor ja auch ein Mann war, das Flugzeug möchte ich ein bisschen hier, hier zeigen, was es kann. Da?
Ist es schon ein Zuschauer, der hier gerade Aufnahmen macht? Ja, wäre das was für die Menschen? Können wir das übertragen eigentlich? Also,
es wird vielleicht das so ein bisschen das ganze Geschlechterthema ein bisschen auflockern, weil jeder weiß, so, ja, potenziell bin ich auch, bin ich auch vielleicht irgendwann eine Frau und bin erstmal ein Mann oder so, weißt du, dann kann man auch vielleicht beide Seiten besser verstehen.
Absolut, das ist für mich nach wie vor genau der Punkt. Ich glaube, es täte uns allen so gut, wenn wir einander ein bisschen besser den Körper verstehen können. Wenn Männer mal einfach auch mal, keine Ahnung, 24 Stunden am Stück gecatcalled werden, wenn sie irgendwie auf dem Weg zum Supermarkt sind.
Oder eine Woche Bauchkrämpfe haben.
Oder eine Woche Bauchkrämpfe haben. Was sollten Frauen nachempfinden? Den Schmerz nicht geliebt zu werden.
Den Schmerz nicht geliebt zu werden, ja.
Ja, nee, guck mal, fällt mir gar nichts auf Anhieb ein.
Ja, so ein Tritt in die Eier.
So ein Tritt in die Eier, ja. Gut. Hast du schon mal einen Tritt in die Eier bekommen?
Ja, aber zumindest ein, ich weiß nicht, ein Tritt, aber ein Ball beim Fußball. So, ja. Boah, ja. Ich kenne das echt so vom Fußball. Irgendwie ist es so ein Fußballding, dass du da so, weißt du, voll abgeschossen wirst und der Ball geht genau dahin, wo es wehtut.
Wir haben es noch ein bisschen assiger gemacht, war gar kein Versehen, sondern wir haben uns schön breitbeinig alle in so einem Kreis gegenüber hingesetzt auf dem Boden und uns gegenseitig mit Tennisbällen dann in die Eier geworfen.
Was ist bei euch falsch gelaufen?
Das war auch eine dumme Idee.
Von vorne bis hinten keine gute Idee.
Würde ich nicht empfehlen, das tat schon sehr weh. Also, aber... Vielleicht bin ich haarscharf. Würde mich nicht wundern, wenn ein paar Leute aus denen heute viel Geld bei so einer Domina zahlen, sich regelmäßig in die Eier treten zu lassen. Weil ein paar Leute, die haben nicht, sondern die haben fast schon mal so ein Grinsen dabei. Ja. Haben wieder Schauspiel gesehen.
Aber so sind wir gerade von den Clownsfischen abgekommen, weil du wolltest eigentlich was anderes.
Letzte Frage danach, noch eine letzte Frage, aber zu den psychologischen Motiven. Mhm. Wenn so ein Körper, du weißt, ich bin doof, also ich habe keine Ahnung, deswegen erklär es mir bitte, als wäre ich ein Dreijähriger. Wenn ein Körper ins Wasser fällt und absinkt, was passiert dann mit dem Körper bei einer Tiefe von 3500 Metern? Also wird der dann auch irgendwann zerdrückt?
Ich glaube, das Besondere ist ja, dass da auf einmal der Druckunterschied ist. Ne? Du hast sozusagen einen atmosphärischen Druck von 1 innen drin, weil du hast ja sozusagen, ne, wir müssen ja normal weiter da leben können, und draußen ist der Druck aber eben nicht 1, ein atmosphärischer Druck, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Zahl ist, aber vielleicht sind es ein paar hundert. Ich glaube, irgendwie alle 10 Meter steigt der Druck um 1 an. Also sozusagen nach 10 Metern ist es 2 und dann nochmal 10, 3, irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall ist der Druck viel größer. Und dieser Druckunterschied, wenn der auf einmal sich ändert, der sorgt ja dafür, dass das Wasser so schnell reinkommt und das alles implodiert. Wenn du aber langsam absinkst, weiß ich nicht, ne? Also ich meine, so ein normaler Taucher könnte auch irgendwie so auf 40 Meter, kannst du schon, wenn du so eine erweitert, wenn du so einen großen Schein hast, kannst du auch als Hobbytaucher, wenn du so ein erfahrener Hobbytaucher bist, kannst du gleich auf 40 Meter so kannst du runtergehen. Und so Special-Taucher können ja auch auf deutlich mehr nochmal runtergehen.
Ja gut, ich glaube, so bei 300 Metern ist, glaube ich, Schluss. Ich glaube, so
Rekord. Ja, also jetzt nicht auf 3000, aber ich meine, wenn das sozusagen
aber geht. Aber muss ja irgendwas passieren. Also es ist ja schon tödlich dann. Also irgendwas, vermutlich musst du ja irgendwie, oder weil der Sauerstoff nicht mehr, weil die Flaschen nicht mehr
Flaschen nicht reichen bis dahin. Ja. Und du musst ja diesen Druckausgleich dann wieder machen auf dem Weg hoch. Und das wird dann viel zu lange dauern, weil du musst es ja langsam machen.
Ja.
Deswegen kannst du, glaube ich, ist es nicht möglich. Aber ich frage mich, wenn man sozusagen das, also sozusagen
eine kontinuierliche
Praxis und praktisch unmöglich, aber in der Theorie meine ich, ob man, wenn der Mensch da wäre, sozusagen sagen wir mal mit einem U-Boot, ein U-Boot aus Titan, nicht aus irgendwas Kohlefaserzeug, hat eine Schleuse, ne, mit Druckausgleichschamber, wo du dann irgendwie reingehen kannst, dann füllt sich das mit langsam mit Wasser auf und dann hast du da eine Kammer, die sozusagen der Druckausgleich stattfindet und dann gehst du raus. Geht das? Geht wahrscheinlich auch nicht technisch bei so einer großen Tiefe, weil sowas gibt es auf jeden Fall, weil gab mal ein U-Boot-Unglück. Ich bin natürlich jemand, ich lese dann immer alles, habe dann nicht nur Titan gelesen, sondern da hast du ja relativ schnell immer den aktuellen Stand dann durchgehabt, aber ich habe dann auch über aus der Vergangenheit, Historie, was gab es alles für U-Boot-Unglücke und auch Militär-U-Boote. Noch zu Zeiten, vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich sogar, wo dann ein U-Boot in gar nicht so großer Tiefe, ich glaube ein amerikanisches war es, oder britisches oder amerikanisches, auf jeden Fall ist es auch, konnte nicht mehr fahren, ist irgendwo Wasser reingekommen oder sowas und dann war es aber nicht in so großer Tiefe und von den über 100 Leuten, die da drauf waren, konnten 4 wurden gerettet, weil die sind dann einzeln in so eine Evakuierungschamber rein, Kammer rein, wo du sozusagen reingegangen bist, dann hast du so auf beiden, wie eine Schleuse, auf beiden Seiten Türen zugemacht, dann lief Wasser langsam rein, dann hast du irgendwie den Druck angeglichen, dann Tür aufgemacht und dann sind sie raus. Der 4. hat aber irgendwie Panik bekommen und hat deswegen ging die Tür danach nicht mehr richtig zu und dann sind die anderen konnten nicht mehr raus deswegen und sind alle gestorben.
Das gab es auch mal bei dem James-Bond-Film, Die Welt ist nicht genug. Da frage ich mich bis heute, ob das möglich ist. Da sind sie auch auf einem atomaren U-Boot und das sinkt und sie haben gerade den Bösewicht getötet und müssen flüchten. Und sie steigen beide gemeinsam in die Torpedokammer ein und lassen sich quasi wie ein Torpedo abschießen. Ich frage mich, ob das technisch möglich ist.
Ob der menschliche Körper das abkann.
Ja, weil das mit so einer Selbstverständlichkeit in diesem Film passiert, wo ich mir auch denke, wie wird denn überhaupt ein Torpedo abgeschossen? Das ist doch vermutlich schon auch irgendwas Mechanisches getriggert, was so ein menschlicher, zarter Körper gar nicht aushalten
Du wirst ja beschleunigt mit einem Raketenantrieb. Ne? Aber gut,
ja, genau.
Wir haben auch Menschen.
Wo ist das so?
Aber
ist
Menschen werden auch zum Mond, also fliegen ja auch, oder zur Raumstation fliegen doch auch mit einer Rakete. Also irgendwie, da ist es halt dafür gemacht und ein Torpedo ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass es besonders angenehm ist. Auf der anderen Seite gibt es ja atomare Sprengköpfe, die dann so abgeschossen werden. Die müssen ja wahrscheinlich auch irgendwie, dürfen jetzt so ein bisschen, weißt du, so wie wenn du so ein Paket mit Glas verschickst, so eine Achtung Glas, die müssen ja auch irgendwie vorsichtig behandelt werden. Also vielleicht sind die Torpedos, die mit dann so atomaren
Sprengköpfen... Ich glaube nicht, dass die unten mit einem Raketenantrieb abgefeuert werden. Ich glaube, es ist schon irgendwas, so ein Schubser und dann ist es ja relativ schnell... diese Schraubbewegung da. Ja, ich glaube,
aber nicht, dass allein schon U-Boote Geräusche schießen ja auch Sachen ab, die dann aus dem Wasser rauskommen.
Ja, oben, nach oben. Ja, okay, das meinst du. Ich rede jetzt eher von Torpedos, die wirklich unterhalb des Wassers
rauchen. Boah, muss ich mich nochmal mehr mit militärischer Technik irgendwie beschäftigen, wie das. Finde ich auch ein bisschen morbides Thema, aber tatsächlich irgendwie finde ich auch mal super spannend, wie sowas gemacht wird.
Ja, total.
Ne?
Also das, sich darüber zu informieren, ob das erste Mal so passiert ist oder wie es in der Historie war. Auch haben wir ja damals auch mit dem Flugzeugabsturz, Boeing und sowas. Aber wir wollen das Thema für die Leute, die gerade hier, für die Vielflieger. Okay, hab meine Frage. Vielleicht weiß das ja irgendjemand unserer Zuhörer, was genau
jetzt
mit dem Körper...
Jetzt gibt's YouTube-Kommentare. Könnt in die YouTube-Kommentare rein.
Was passiert mit einem... Felix und Tim springen ins Wasser mit Gewichten
und
was
sinken
passiert
runter.
Und sinken runter. Was
ab wann
passiert
wird
mit
man
den Körpern?
Weil es gibt ja Tiere, die ja unten überleben. Und ich meine, die haben ja keinen Titan oder irgendwas um uns herum. Die werden aber von ihrer Struktur irgendwie ja anders sein. Irgendwas werden die, glaube ich, haben müssen schon, damit sie das überleben können.
Ja, ich denke mir aber auch zum Beispiel bei dem Titanic-Wrack, das ist ja auch nicht an allen Stellen eingedellt, sondern das ist ja auch in seiner Struktur...
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, weil es den Druckunterschied gab. Und dann ist halt auf einmal...
Ja, ja, klar, genau, genau. Weil dann ist, genau, weil die Kraft dann plötzlich wirkt. Genau, deswegen finde ich schon eine interessante Vorstellung oder Frage, was eben mit dem Körper passiert. Aber vielleicht ist auch nicht interessant, ich weiß nicht. So, und die letzte Frage, da müssen wir gleich noch unbedingt was fürs Herz, was Warmes daraus gehen, damit die Leute nicht traumatisiert sind. Ich mich aber natürlich trotzdem gefragt, wir wissen, dass alle auch diesen Vertrag unterschreiben mussten und da irgendwie 5-mal genannt wurde, man kann auch sterben. Alle wussten, auf welches Risiko sich einlassen. Jetzt ist auch gerade dieser Milliardär, Stockton Rush, glaube ich, ne, heißt er, war ja bei allen Touren mit dabei. Und er wird sich ja am ehesten eigentlich über das Risiko
das
bewusst sein.
Das ist der CEO, von dem Tauchboot.
Und genau. Titan. Während die anderen, zum Beispiel jetzt auch der Sohn mit seinem Vater, dass die vielleicht noch eher so sich des Risikos nicht bewusst sind. Aber ich glaube, er von allen war sich des Risikos am meisten bewusst. Also ich habe mich schon einfach gefragt, was ist das dann quasi, also mit was für ein Mindset gehst du dann da runter?
Ich glaube, er war selbst überzeugt davon, dass es sicher genug ist.
Hundertprozentig?
Es gibt mittlerweile auch Nachrichten von Leuten, die mal mit ihm oder für ihn irgendwie gearbeitet haben oder mit ihm in Kontakt waren und selbst Experten in dem Bereich sind und die ihn gewarnt haben. 2018 schon habe ich da Mailverläufe, die jetzt veröffentlicht wurden, gesehen, wo sie ihm gesagt haben, das, was du machst, ist saugefährlich, irgendwann werden Leute sterben deswegen. Mm. Und seine Antwort war, es werden irgendwann Leute sterben, was für ein Totschlagargument, ihr wollt nur hier meine Innovation zurückhalten.
Ja, 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 das hatte ich auch gelesen. Aber trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass er vielleicht trotzdem dann auch sich denkt, ja gut, wenn es passiert, passiert es halt, weißt du? Also dass er doch halt irgendwie, und dann frage ich mich halt, also uns würde ja aufhalten, ich würde jetzt nicht da einsteigen, weil ich mir denken würde, ja, ist bestimmt eine geile Erfahrung, wobei das denke ich nicht mal, es könnte mir nicht egaler sein, dieses Wrack, aber wie gesagt, ich kann trotzdem verstehen, warum es eine Faszination dafür gibt, auch gerade wissenschaftlicher Natur, aber für mich würde das halt überwiegen, mein Leben ist mir wichtiger, ich möchte noch so viel mehr erleben, dass ich halt dieses Risiko nicht eingehen würde, und bei ihm denke ich mir halt dann, also dann musst du ja mit allem anderen irgendwie schon alles wie so gesehen haben, weißt du, wenn das für dich das Risiko wert ist.
Ja.
Versteht man so ein bisschen, was ich
ja, ich weiß, was du meinst. Und ich fand auch, als ich gesehen habe, wie alt die Leute alle sind, die da drauf waren, ne? Bis auf den Sohn, der irgendwie 19 war, der wohl auch eigentlich nicht mit wollte und Angst hatte davor, aber es dann aus Liebe zu seinem Vater zum Vatertag gemacht hat.
Aber ist das wirklich legit? Das habe ich auch vorhin gelesen, aber das klingt so irgendwie, das ist halt, wobei die Tante soll das gesagt haben.
Ja,
ne?
ich weiß nicht. Ich habe auch keine richtige Quelle dafür nachgeforscht, aber da es überall immer wieder gesagt wurde, könnte ich mal davon ausgehen, macht ja Sinn, dass das irgendwie gestimmt hat. Ja, nicht schon zu traurig. Also als ich damals mit diesem kleinen GTA-U-Boot da von der Superjacht da runter bin, ist schon sehr beklemmend, weil du sitzt da und bist halb über Wasser, so, ne, wenn du einsteigst, oben sich Luke rein und dann sinkst du ab und das Wasser füllt sich in dieser Kuppel vor dir. Und dann wird es alles immer dunkler, wenn du weiter runter gehst. Und du weißt, das ist gerade, ich bin gerade hier und wenn jetzt irgendwas schief geht, dann war es das so. Dann kommt es, also das ist halt, dasselbe finde ich wie in so einer, irgendwie bei den großen Airlinern durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen habe ich irgendwie wenig Angst oder gar keine Angst, aber mit so einem Mini-Flugzeug, was wir hier vorhin gesehen haben, ne, wenn da auch irgendwas schief geht und der Motor stoppt so, ja, du kannst noch ein bisschen segeln und so und wenn du Glück hast, findest du irgendwo eine Piste, wo du landen kannst, eine Straße oder was auch immer. Aber es ist halt nicht so wie im Auto, das Motorproblem, dann hältst du halt an.
Wobei mich da inzwischen sehr beruhigt hat, ist, dass viele Flugzeuge inzwischen einen Fallschirm haben. Also
ein paar Cirrus gibt es da
und auch
Ultraleichtflugzeuge.
Genau.
Hat mir der Dave erzählt, nämlich, der David Henrichs, der möchte auch so einen Schein machen, möchte dann auch, hat gesagt, hier Mallorca ist geil. Will er eigentlich dann hier Finca und hat schon geguckt, wo es hier so einen privaten Landestrip gibt, will er von Deutschland aus dann hin und her fliegen. Der weiß schon genau, welches Flugzeug, ist ultraleicht, das heißt, es gibt weniger Regularien. Denke ich mir auch wieder, warte mal, hast du mal bei Titan geguckt, was passiert mit wenig Regularien? Aber das hat er gesagt, ist gut, wegen wenig Regularien kannst du günstig fliegen und hat einen Fallschirm dran.
Ja, guck mal. Aber das ist doch die Einstellung, kann ich verstehen. Weil dann Totalausfall der Maschine nicht mehr auch ein Totalausfall meines Lebens bedeutet, sondern ich habe halt, wobei da ja die Tragik ist, dass viele Leute den gar nicht auslösen, weil sie halt keinen Bock haben, dass ihr Flugzeug halt kaputt geht. Und dann viele Leute noch so überzeugt von sich sind, also gab es auch so einen Artikel, dass sie halt sagen, ich kriege das noch gelandet. Ja gut, da unten ist zwar irgendwie jetzt eine riesige Schlucht, aber ich kriege das noch gelandet. Und dann halt nicht ausgelöst haben und gestorben sind dadurch. Wobei, das hätte gerettet werden können. Aber ja.
Schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall interessant, auch irgendwie so unser Mindset, wie das von Dave, was das Fliegen da angeht. Denke mir gerade, habe ich mir gerade gedacht, wäre cool, wenn er jetzt gerade hier wäre und er mit im Podcast wäre. Wir wollen nämlich in Zukunft mal Gäste einladen und dann mal mit genau über solche du Themen
sprechen. Jetzt irgendwie so, haben wir schon 50 Mal gesagt
aber,
in den Folgen.
Aber wir haben es jetzt, haben wir es sehr konkret besprochen.
Das stimmt.
Es deswegen, war schon, und ich finde immer für mich so ein bisschen, wenn ich es im Podcast erwähne, dann hat es so ein bisschen, jetzt müssen wir es machen.
Ja.
Ich weiß, hat in der Vergangenheit auch nicht funktioniert, aber ja, vielleicht funktioniert es jetzt, ja, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt eine funktioniert hat überhaupt mit dieser Aufnahme, dass es hier, dass ihr uns jetzt zuschauen konntet auf YouTube und schön hören konntet und der Ton irgendwie okay war dafür, dass wir hier draußen saßen. Falls es euch gefallen hat, schreibt es uns gerne, dann machen wir sowas häufiger. Und ansonsten vielen Dank, Bergi, für diese wieder wunderschöne Folge. Gemütlich nachsitzen heute vom Pool auf Mallorca.
Vielen Dank für die Einladung, Felix. Wirklich, ich hoffe, ich habe dein Haus genug appreciated in der Folge. Es ist wirklich ein absolutes Traumdomizil. Und wenn ich überlege, wie das hier alles überhaupt zustande gekommen ist und wie wir darüber geredet haben, ist schon surreal. Ist schon wirklich surreal.
Durch den Podcast eigentlich, ja, hast du mich hier überzeugt, es wirklich zu machen. Das, ja, hat hierzu geführt. Ha. Sehr schön. Der Kreis hat sich geschlossen.
Leute, nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Fantastische Woche für euch. Passt auf euch auf. Und ja.
Das war's. Bis Montag, Leute. Bis zur nächsten Folge von Gemütlich Nachsitzen. Ciao, ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, 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 stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!